Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Gestern ist der Film The Booksellers in die Kinos gekommen, ein Film über leidenschaftliche Büchermenschen in New York City. Das ist jetzt natürlich ein unglücklicher Starttermin für einen Film, 4 Tage bevor die Kinos wieder geschlossen werden. Vielleicht können Sie den Film noch sehen im Kino, vielleicht wird er bald auf anderen Wegen zugänglich sein. Auf jeden Fall hat der Berliner Antiquar Werner Fernengel diesen Film gesehen. Mit besonderem Interesse vermutlich, denn das ist ein Film eben über seine Kolleginnen und Kollegen in New York City. Seien Sie willkommen, Herr Fernengel.
Vielen Dank für die Einladung.
Antiquariate in New York City, was der Film The Booksellers davon erzählt, das ist zum Teil sehr erstaunlich. Es ist manchmal auch deprimierend, muss ich sagen, manchmal aber auch beglückend, fand ich. Gab es für Sie als Kollegen Momente in dem Film, die Sie glücklich gemacht haben?
Also was ich schön fand, war, dass bei allem Pessimismus, denn da gab es einige der Kollegen, die etwas finster in die Zukunft blickten, fand ich schön, es gab es waren sogar zwei junge Frauen, die entgegen der Voraussagen ihrer alten Kollegen sehr optimistisch in die Zukunft blickten und davon sprachen, dass sie jede Menge Ideen hätten, um ihr Geschäft zu beleben.
Es fügt sich, und ich schwöre, es ist wirklich ein Zufall, dass wir genau diesen Ausschnitt aus dem Film uns bereitgelegt haben. Das können wir uns jetzt mal kurz zusammen anhören.
A lot of people wonder, where's the future of this industry going?
It is consistently my experience as a younger dealer that I am talking to older dealers who are so pessimistic and they're saying, I don't know what you're going to do. And I'm like, I have so many ideas.
Also wir hören da, eine Menge Leute sorgen sich um die Zukunft dieser Branche. Und dann sagt eine junge Buchhändlerin, ich spreche oft mit älteren Antiquaren, die sind ganz pessimistisch. Was soll man bloß tun, fragen die. Und ich sage, ich habe jede Menge Ideen. Dann hört man einen Buchhändler, der sagt, wir sind Teil eines Booms unabhängiger Buchläden, die sich in ihrer Nachbarschaft engagieren. Anders als die großen Ketten. Man muss einfach eine Liebe für die Sache haben. Ein guter Buchladen ist eine eigene Art, die Geschichte zu entdecken und über sie nachzudenken. Und dann hört man am Ende noch jemand, die sagt, die meisten, die in der U-Bahn Bücher lesen, sind in ihren 20ern. Das ist einer der wenigen Lichtblicke unter der Erde. Das waren die optimistischen Ausschnitte aus diesem Film. Wie geht's Ihnen denn selbst? Sie haben ein kleines Antiquariat in Berlin im Prenzlauer Berg. Wie optimistisch können Sie sein?
Na, also ich denke, meinen Laden gibt es ja erst seit 2,5 Jahren. Also ich bin sozusagen ein Optimist, denn sonst hätte ich dieses Unternehmen nicht begonnen. Und ich glaube, wenn man sich verschiedene Dinge anschaut, natürlich, wenn man ein Optimist ist, sucht man sich vielleicht die Dinge, die eher für diesen Optimismus sprechen. Es gibt so viele kleine, neu gegründete Verlage in den letzten Jahren hier in Berlin. Das heißt, es sind alles junge Menschen, die an die Zukunft dieses Buches glauben und die mit viel Liebe und mit viel Enthusiasmus und Energie daran gehen. Und das lässt mich schon diesen Optimismus, also guten Herzens, vertreten.
Das ist gut zu hören. In diesem Film The Booksellers, da geht es jetzt um Bücher, zum Teil jedenfalls, für die hunderttausende Dollar hingeblättert werden oder das sogar stimmt. Millionen. An der Spitze steht da ein Buch von Leonardo da Vinci. 28 Millionen Dollar werden dafür gezahlt bei einer Auktion. Ich nehme jetzt mal an, das ist nicht die Sorte Bücher, mit der Sie täglich zu tun haben.
Das sehen Sie völlig richtig, ja. Und ich glaube, als ich mir den Film angeschaut habe, habe ich auch gedacht, nur das ist ja schön und gut. Diese Antiquare, um die es da teilweise geht, das sind Menschen, die wirklich mit einer ganz ausgesuchten Klientel teilweise zu tun haben, die es sich leisten können, Bücher für Zehntausende, Hunderttausende oder sogar Millionen zu erwerben. Der normale Alltag eines Antiquars sieht anders aus.
Aber gibt es diese Szene auch in Berlin oder in Deutschland überhaupt?
Die gibt es sicherlich auch in Deutschland. Also diese Antiquariatsmessen, womit der Film zum Beispiel in New York beginnt, mit so einer Messe, die gibt es ja auch hier in Deutschland. Und auch dort werden Bücher zu ähnlichen Preisen womöglich gehandelt, von sehr arrivierten Händlern, die sehr gute Kontakte haben und dann dementsprechend auch eine Kundschaft haben. Denn darum geht es auch in dem Film, dass man in solchen Kreisen seine Kundschaft pflegen muss. Das sind Kontakte, die oft über 5, 10, 20 Jahre gehen, wo man genau weiß, welcher Sammler welches Buch sucht. Das ist aber, wie gesagt, nicht meine Klientel. Ich freue mich, wenn bei mir jung und alt reinkommt. Ich freue mich auch über das Gespräch. Zu mir kommen Leute, die manchmal ganz spezielle Sachen suchen, manchmal beraten werden wollen. Und das ist nämlich auch ein Grund, weshalb ich einen Laden aufgemacht habe, obwohl viele meiner Kollegen im Laufe der letzten Jahre ihre Läden zugemacht haben und nur noch übers Internet Bücher handeln, dass mir das Gespräch mit den Leuten wichtig ist. Also ich könnte gar nicht irgendwo sitzen in einem Lager und dauernd Bücher verpacken und versenden. Da würde mir was fehlen.
Sagt in dem Film, das war einer der Momente, die mich erstaunt haben, ja, ein guter Antiquar und Buchhändler erzieht eigentlich seine Kundschaft über 10, 20, 30 Jahre hinweg, ist so ein Geschmacksbildner. Würden Sie sowas auch, gut, Sie haben jetzt nicht diesen Zeitraum hinter sich mit 2,5 Jahren, aber spielt das auch eine Rolle bei Ihnen?
Ich kenne das natürlich aus der anderen Perspektive. Ich war ja lange Zeit auch Antiquariatsgänger und ich weiß natürlich, dass ein guter Antiquar seine Kundschaft kennt, wenn er ein gutes Gedächtnis hat, und das sollte er haben, und dass man dann von diesem Antiquar etwas hingelegt bekommt oder aufmerksam gemacht wird und das langsam so eine gewisse Schneise bildet, wenn er einen gut kennt. Und das ist schon schön, also da fühlt man sich dann auch gut aufgehoben.
Wird man sanft in eine Richtung dann dirigiert von seinem Buchhändler oder seiner Buchhändlerin. Es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht, als ich diesen Film gesehen habe. Und einer Moment, wo das besonders stark war, da zeigt ein Sammler ein Buch, das in Menschenhaut eingebunden ist. Ein Buch mit dem Totentanz von Hans Holbein. Ja. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Gab es für Sie Momente in dem Film, wo Sie dachten, habe ich auch als Kollege noch nie von gehört?
Also tatsächlich war das dieser Moment, wo dieser der auch noch sehr stolz darauf war, dass er mal so ein Buch in der Hand hatte. Wie soll ich sagen? Also was mich gefreut hat, war der Enthusiasmus dieser zwei jungen Frauen, wie gesagt, die auch einen Preis ausgelobt haben für eine besondere Buchsammlung, wo sie junge Frauen einladen wollten, sich und ihre kleine Sammlung zu zeigen, weil sie meinten, es läge nicht immer nur an dem monetären Wert einer Sammlung von Büchern, sondern am Ideellen und an der Idee, wie man eine kleine Bibliothek, eine kleine Sammlung von Büchern zusammenstellt. Das fand ich schön. Also da merkte man, das war eine dieser Ideen, die diese jungen Frauen hatten.
Wir haben ja am Anfang schon über beglückende Momente gesprochen. Ein eher düsterer ist die Zahl der Antiquariate in New York. Früher gab es mal 370 ungefähr, heute ist noch ungefähr ein Fünftel davon übrig, knapp 80. Was denken Sie, wenn Sie das hören und sehen in diesem Film?
Also es ist so, ich musste dann sofort, also in Berlin gibt es ja auch so ein Verzeichnis der Antiquariate. Und ich kann mich erinnern, ich mag mich jetzt nageln Sie mich nicht auf die genaue Zahl fest, aber vor etwa 20, 25 Jahren gab es in diesem Antiquariatsverzeichnis 130 Nummern. Mittlerweile sind es, glaube ich, noch 50 oder 60. Und wenn man dann auch noch die Antiquariate abzieht, die nicht ständig geöffnet haben, dann bleiben davon noch vielleicht 30 übrig, die in diesem Verzeichnis zumindest sind. Da gibt es natürlich eine Dunkelziffer, die nicht in diesem Verzeichnis sind. Aber also sagen wir es mal so, das Internet und der Preisdruck hat viele Händler dazu bewogen, ihre Läden zu schließen, vielleicht womöglich ganz aufzuhören oder eben nur noch im Internet.
Dieser Film ist auf jeden Fall wieder eine schöne Aufforderung und eine sehr farbenprächtige, einmal wieder ins Antiquariat zu gehen und Ausschau zu halten nach den Buchschätzen, die man da finden kann. The Booksellers heißt dieser Dokumentarfilm, der jetzt im Kino ist. Werner Fernengel war bei uns, sein Antiquariat. Das finden Sie in der Emanuel-Kirch-Straße in Berlin. Mutabor heißt das, also wenn Sie mal in Berlin sind. Danke für den Besuch. Der erste Roman von Fatima Das, von einer jungen feministischen Muslimin, der hat in Frankreich in diesem Herbst für viel Aufsehen gesorgt, wurde von der Kritik sehr gelobt, das Buch, viel verkauft, viel gelesen. Auch bei deutschsprachigen Verlagen war das Interesse sehr groß. 6 Verlage wollten das Buch bei uns rausbringen, haben um die Übersetzungsrechte mitgeboten. Ich bin Fatima, so heißt dieser autofiktionale Roman der 25-jährigen Fatima Das. Nora Karches hat sie in Paris getroffen, als das noch möglich war, und sie ist mit ihr an den Schauplatz des Buches gefahren.
Ein forschter Zug Richtung Nordosten. Gerade sind wir an der Pariser Gare de l'Est eingestiegen. Fatima Das fährt diese Strecke oft. Die 25-jährige Schriftstellerin sitzt mir gegenüber. Kurze, schwarze Locken, um den Hals eine dicke Silberkette, wie sie meist Männer tragen.
Ce qui me pousse à écrire, c'est le fait que je me suis tue trop longtemps.
Sie schreibt, da sie vorher zu lange stumm gewesen ist, sagt Fatima Das. Dabei blickt sie aus dem Fenster. Ihr autofiktionaler Debütroman »Ich heiße Fatima« spielt weder in Paris noch in der Banlieue. Er spielt im Dazwischen. Wir sind auf dem Weg nach Clichy-sous-Bois, die Vorstadt, in der sie aufgewachsen ist.
In Clichy-sous-Bois ist Fatima zu der geworden, die sie ist. Durch den Schmerz, die Gewalt, aber auch die Zärtlichkeit. Das würde ich für mich auch so unterschreiben. Aber im Gegensatz zur Figur würde ich nicht sagen, dass ich dort zu Hause bin, denn ich habe nicht das Gefühl, ein Zuhause zu haben. Für mich ist es die Stadt, die mich geprägt hat. Dort habe ich ziemlich früh ziemlich schlimme Dinge erlebt.
Fatima Das ist die einzige in ihrer Familie, die nicht in Algerien geboren ist. Das ist wichtig für ihr Buch, denn für die Romanfigur Fatima wird der Islam zu einem Weg, sich ihrer Familie, in der man nicht spricht über die Jahre in Algerien, zugehörig zu fühlen. Für sie geht nichts über den Moment, wenn ihre Stirn den Gebetsteppich berührt. Doch für sie steht ebenso unerschütterlich fest, sie ist lesbisch. Der Konflikt mit ihrem Glauben, in dem Homosexualität Sünde ist, stürzt sie in eine Sprachkrise, in die Aggression. Das sei doch die Kraft der Literatur, wenn man auf etwas stößt, was man selbst nicht ausdrücken kann. Erst die Texte von Marguerite Duras, Annie Ernaux und Virginie Despentes, drei Frauen, die ihre Identität erst im Schreiben gefunden haben, sind ein Ausweg aus ihrer Sprachlosigkeit.
Le Racy, Villemomble, Montfermeil.
Wir müssen umsteigen.
En bas où? Vers la sortie principale pour aller prendre le bus.
Ein Bahnhof, wie es Hunderte in Frankreich gibt. Von hier geht es weiter mit dem Bus. Wir setzen uns nach hinten. Fatima Das Roman ist ein offener Text, lose aneinandergereihte Textsplitter, die Autorin wie die Suren des Korans mit einer Formel einleitet. Doch statt im Namen Allahs sagt sie, je m'appelle Fatima.
Cette répétition-là, elle fait écho, bien sûr, au Sourat du Coran, elle peut faire écho des refrains de rap ou de slam.
In der Wiederholung klinge nicht nur der Koran an, sondern auch der Refrain im Rap oder im Slam. Die sehr gegenwärtige Erzähltechnik zeigt sich auch in der Mehrsprachigkeit des Romans. Ganze Passagen auf Arabisch mit französischer Übersetzung. Und natürlich ist der Roman auch deswegen ein Ereignis, da Ich heiße Fatima alle Themen zur Sprache bringt, die in Frankreich derzeit lautstark verhandelt werden. Gender, Herkunft, Islam.
Wenn Fatima von ihrer Liebe zu Gott zurücktreten würde, was bleibt ihr dann? Selbst wenn man mit seinen Widersprüchen lebt, seinen Fragen, seinen Qualen, man zerreißt nicht das Band.
Wir wollen aussteigen, doch die Türen sind schon zu.
Excuse-moi, Chef. Merci. Ça va, t'as tout?
Oui, oui.
Wir stehen an der Haltestelle im goldenen Herbstlicht und ich sehe mich um, der Rand eines Wohngebiets, Clichy-sous-Bois. Hier starben 2005 zwei Jugendliche während eines Polizeieinsatzes. Es folgten landesweite Unruhen in den Banlieues.
Clichy-sous-Bois était figé comme ville de violence, où les gens brûlent, où les gens sont des sauvages en fait.
Clichy-sous-Bois wird seit damals als Stadt der Gewalt wahrgenommen, als Stadt, wo die Menschen Autos anzünden und im Grunde wilde sind, sagt Fatima Das. Erst jetzt verstehe ich so richtig, was der Kern ihres Buches ist. Der tiefe gesellschaftliche Bruch zwischen der Mehrheitsgesellschaft und den Menschen in den Vorstädten. In Frankreich besteht das Konfliktpotenzial von Ich heiße Fatima nicht darin, dass die Autorin über Homosexualität und Islam spricht. Es ist ihre Religiosität an sich, die man ihr vorgeworfen hat. Ihren Glauben zu verteidigen, das dürfte nach dem jüngsten islamistischen Attentat noch schwieriger werden. Ich heiße Fatima ist der leise, literarische Roman einer Frau, die sich einen Ort in der Literatur erschafft. Den einen Ort, wo es nicht wichtig ist, wo sie herkommt. Wo eine Identität möglich wird, die in der Realität heute noch undenkbar ist.
Ce que je suis dérange surtout les autres, parce que finalement moi je le vis assez bien, mes contradictions.
Das, was ich bin, stört, aber es stört vor allem die anderen. Letztendlich habe ich mich mit meinen Widersprüchen arrangiert, erklärt Fatima Das und blinzelt in die Sonne.
Der Roman Ich heiße Fatima von Fatima Das, der wird im Mai 2021 bei uns im Klassen Verlag erscheinen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Du bist so nett, so wild, so nett zu mir.
Was wird denn das, wenn's fertig ist?
So nett.
Aha, so. So nett also, ist aber schief.
Wo ist denn das schief?
Ja, da unten fehlt eine komplette Zeile und hier oben haben sie eine Silbe vergessen.
Da fehlt keine Silbe. Das A wird lang gesprochen.
Ach, und das soll dann erhalten?
Wie eine Eins, Sie werden sehen.
Isonett ist doch nichts weiter als ein Haufen zusammengeschraubter Einfälle und nicht mal Gutes. Schauen Sie mal.
Nein, nein, was machen Sie denn da? Das ist nicht zum Anrufen gedacht.
Also, meine Großstadtlyrik hält sowas aus.
Vandale.
Entschuldigung.
Bitte.
Wissen Sie, wo es nach Sachsen geht?
Nach Sachsen? Sachsen habe ich jetzt noch gar nicht gehört.
Okay.
Nach Sachsen ist nicht oben. Nein, ich bin auch gewachsen, aber ich kenne kein Sachsen da.
Sachsen?
Ja?
Ist das nicht der Bundesland bei Ihnen?
Aber wir sind doch hier nicht in Deutschland, oder?
Nein. Nein,
das ist Österreich.
Das ist schon Österreich.
Ja, Sachsen. Das ist ein kleiner Ort mit 3-4 Häusern. Wollten Sie jetzt einen Tunnel? Da wird ja der Tunnel gebaut für die Bahn.
Und die Pfalz gibt es doch hier auch irgendwo, oder?
Pfalz sagt man nichts und Sachsen gibt es auch nichts.
Pfalz?
Ja.
Ja. Das ist alles eine Strecke. Dann kommt Sachsen und von dort geht es eben in die Pfalz, gell?
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Literaturnobelpreisträger Peter Handke, der hat sich in einem Buch als Pilzfreund vorgestellt. In seinem Versuch über den Pilznarren 2013 hat er das veröffentlicht. Jetzt gibt es ein weiteres Pilzbuch von Peter Handke, ein schmales Bändchen mit 19 Pilzdrucken. Der Kritiker Tobias Lehmkuhl hat sich mit diesem Buch beschäftigt. Seien Sie willkommen.
Hallo. Guten Morgen.
Was sind denn das für Pilzdrucke? Sind das jetzt Zeichnungen oder Abdrücke von echten Pilzen?
Ja, das sind tatsächlich reproduzierte Abdrücke von Pilzen. Handke ist ja als Waldgänger bekannt, auch als ausgezeichneter Koch von Pilzgerichten, zumindest habe ich das gehört. Und der ein oder andere Pilz hat sich dann wohl auch zwischen die Seiten seines Notizbuchs verirrt, das er immer bei sich trägt. Feuchtigkeit und Farbe haben sich dabei so aufs Papier übertragen und entstanden sind so allerlei kuriose Formen und Farben. Und so erinnert eines dieser Druckbilder zum Beispiel an den Tanz zweier Strichmännchen. Ein anderes ähnelt einem angebrannten Spiegelei. Und ein drittes sieht aus, als hätte Handke einen toten Vogel von der Straße gekratzt und aufs Papier geklebt.
Und was findet man in dem Buch über diese 19 Pilzabdrucke hinaus?
Außer einem kurzen Vorwort des Verlegers und ein paar Zeilen aus dem von Ihnen schon erwähnten Versuch über den Pilznarren, nichts. Wir haben es also mit einem veritablen Bildband zu tun. Und es ist ja nicht Handkes Erster, gerade erst im letzten Jahr ist ein Buch mit Zeichnungen erschienen, denn seit jeher betätigt sich Peter Handke auch als Zeichner, also in seinen Notizbüchern, ich finde sogar als sehr talentierter Zeichner. Die Pilzdrucke waren dann tatsächlich eine Beigabe ursprünglich zur Vorzugsausgabe des auch sehr schönen Bandes mit Zeichnungen.
Jetzt muss ich zugeben, erstens bin ich kein Pilzfreund und vielleicht auch deshalb frage ich mich, warum soll ich mir jetzt so 19 gepresste Pilze angucken, auch wenn die von Peter Handke höchst selbst gepresst wurden.
Ja, es wurden ja schon allerlei noch viel ekligere Dinge als Pilze auf Papier und Leinwand gebracht und auch wenn es vor Handke noch niemand mit Pilzen versucht haben sollte, ich weiß das nicht ganz sicher, Handke ist bestimmt jetzt kein Avantgarde-Künstler und das ist auch gar nicht sein Anspruch. Die Frage ist also, wenn Sie kein Pilzfreund sind, sind Sie ein Peter Handke-Freund oder gar ein Peter Handke-Fan, dann wollen Sie den Band nämlich bestimmt haben, so wie ich, das gebe ich gerne zu. Als Kuriosität, auch als ansprechende Kuriosität, als ästhetisch ansprechende, aber auch deswegen, weil, wie schon gesagt, diese 19 Pilze sozusagen mit all den anderen Pilzen in Peter Handkes Werk kommunizieren und so eine Art großes Myzel bilden.
Und was sind diese anderen Pilze? Welche Bedeutung haben Pilze überhaupt für Peter Handke?
Ja, also vielen Literaturenthusiasten wird in Sachen Pilze der Satz eines anderen Österreichers einfallen. Die Worte zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. Aber anders als für Hugo von Hofmannsthal sind Handkes Pilze nie Bilder, also für Handke nie Bilder für etwas anderes gewesen. Also liest man diesen Versuch über den Pilznamen, wird deutlich, dass Pilze ihm vielmehr ganz konkreter Anstoß sind, die Welt genauer wahrzunehmen. Ich zitiere mal einen Satz daraus. Und jeder Fund bescherte ihm eine Überraschung, ein ungeahntes Dingwesen, einen neuen Ort, Farbton, Formakzent, Geruch. Und ein jedes Mal witterte er schon im Voraus eine neue Fundstelle, ein Wittern, welches hieß, alle Sinne wurden wach. Zitat Ende. Hanke braucht Pilze also nicht jetzt ihrer halluzinogenen Wirkung wegen. Im Gegenteil, die Pilzsuche klärt ihm den Blick, also die hilft ihm, Unterscheidungen zu treffen. Und darin liegt nun für ihn eigentlich die wahre Bewusstseinserweiterung.
Und die, sein eigenes Bewusstsein kann man erweitern mit diesem Buch, den 19 Pilzdrucken von Peter Handke. Wir haben es gehört, für man sollte Pilzfreund oder Peter Handke Freundin oder
unbedingt
Freund sein.
Unbedingt, ja doch.
Damit man was von diesem Buch hat. Der Bildband ist im Schirmer-Musel-Verlag erschienen, 56 Seiten stark, 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Tobias Lehmkuhl. Seit März leben wir mit Corona, demnächst ja wieder mit besonders belastenden Einschränkungen. Wie beschäftigt das Autorinnen und Autoren? Das wollen wir wissen. Und deshalb hat sich unsere Kritikerin Susanne Billig durch eine ganze Menge Corona-Bücher gelesen, die jetzt herausgekommen sind. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Entdeckung. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Wenn wir mal erstmal ein paar Monate zurückblicken, eben auf diese Anfangszeit der Pandemie bei uns. Was waren denn so die ersten Bücher, die Corona-Bücher, die auftauchten?
Ja, so ganz am Anfang erinnere ich mich, gab es eigentlich nur ganz seltsame kleine Broschüren aus dem Chinesischen übersetzt. Da wussten wir alle hier selbst noch nicht genau, was das mit diesem Virus auf sich hat. Dann so als nächste Textgattung tauchten sehr persönliche Texte auf. Blogs, Tagebücher, Tagebucheinträge. Dann kam im Mai das großartige Wuhan Diary der chinesischen Schriftstellerin Fang Fang heraus. Ein ganz packendes Buch. Da verwebt sie sehr klug ihr persönliches Erleben des Lockdowns in Wuhan mit so einer Art Tiefensektion der chinesischen Gesellschaft. Ganz liebevoll in ihrem Blick auf einfache Menschen, sehr illusionslos, was die politische Klasse in ihrem Land angeht.
Also das ist schon mal ein beeindruckendes Buch, auch aus der Frühzeit der Pandemie. Die anderen persönlich gefärbten Bücher, waren das jetzt eher so Augenblicksaufnahmen, Schnellschüsse oder lohnt sich das auf lange Zeit, das zu lesen?
Also ich fand schon, das sind so ein paar Schnellschüsse sind dabei. Zum Beispiel Corona, eine Erzählung von Martin Meyer. Da denkt er sich so einen alternden Buchhändler aus, der die Quarantäne seelisch zu überstehen versucht, indem er sich an bewährte Seuchenliteratur hält. Was liest er? Die schwarze Spinne, die Pest. Tod in Venedig, das ist ein bisschen wenig originell. Etwas an der Oberfläche gleitet auch die Krone der Schöpfung von Lola Randl, aber das ist wenigstens ein schön schräg geschriebenes Buch. Die Autorin mixt so thematische Versatzstücke, Großstädter auf dem Land, ausufernde Virusängste, eine Zombie-Geschichte spielt eine Rolle, macht sehr kleine Kapitel daraus, einen sehr schönen, lakonischen, selbstironischen Tonfall. Trotzdem beim Lesen hat man das Gefühl, der Wucht dieser Pandemie halten diese Bücher nicht wirklich stand.
Lola Randl hatten wir auch zu Gast mit diesem Buch. Das Gespräch müsste noch auf unserer Homepage zu finden sein, deutschlandfunkkultur.de. Jetzt die Bücher, die Sie genannt haben. Wir diskutieren ja heute sehr heftig über den einer Demokratie angemessenen und sinnvollen Umgang mit der Pandemie. Haben Sie Bücher gefunden, die da Position beziehen?
Also wenn wir bei der Literatur bleiben, ist natürlich noch von Marlene Strerowitz erschienen, So ist die Welt geworden. Auch sie baut so eine Protagonistin nach ihrem eigenen Vorbild. Eine Schriftstellerin, die im Lockdown auf einmal vor dem Nichts steht, keine Lesung mehr hat, keine Einnahmen, seelischer Absturz. Aber die hat ein waches Weltinteresse und verbindet das immer mit einem intensiven Nachdenken über die Krise und die politischen Folgen dieses Virus. Ganz ähnlich macht das Sadie Smith in ihren Corona-Essays. Da gibt es auch immer so schnelle, harte Schnitte zwischen ihrem privaten Seuchenerleben in den USA und der Politik. Zum Beispiel, wenn sie dann auf ein anderes Virus zu sprechen kommt, das die amerikanische Gesellschaft durchseucht, wie sie sagt, das Virus der Verachtung. Gibt es zum Beispiel eine großartige Passage, wo sie dann drüber nachdenkt, wer war eigentlich Patient Null dieses anderen Virus, und das war jemand, der an Bord eines Sklavenschiffes stand, von oben auf die stöhnende Masse da hinunter blickte und festgestellt hat, ach, das ist genau der Typ Mensch, der dafür da ist, Ketten zu tragen. Dann gibt es natürlich noch, wenn wir zum Sachbuch gehen, spannende Essaysammlungen. Der Transkriptverlag hat sich das sehr hervorgetan. Die Corona-Gesellschaft oder Jenseits von Corona, das sind so Essays, die aus historischer, vor allem soziologischer Perspektive fragen, auf welche Gesellschaftsstrukturen trifft denn dieses Virus, auf welche Narrative trifft es, auf welche Ökonomien.
Haben Sie da vielleicht mal, um das noch besser zu verstehen, ein Beispiel, wo so ein soziologischer Beitrag vielleicht besonders erhellend war?
Ja, ich fand zum Beispiel interessant von der Sozialwissenschaftlerin Silke Helfrich, die sich mit der Beobachtung erstmal beschäftigt, wie fragil unser Wirtschaftssystem sich eigentlich gezeigt hat in der Krise. Kaum machen wir mal ein paar Tage Pause, bricht die Welt zusammen. Und von da kommt sie auf das Thema Commons zu sprechen. Früher sagte man Allmende oder Gemeingüter, aber Güter greift zu kurz. Sie interessiert sich für das freie Allgemein. Zugängliche Wissen und sagt dann, die Suche nach dem Impfstoff jetzt gerade zeigt, wie sehr wir dieses freie Wissen, dieses ungehinderte Zusammenarbeiten aller Forscherinnen und Forscher weltweit brauchen, nicht Patente, nicht Privatbesitz. Das ist so ein spannender Teilaspekt, den sie da rausarbeitet.
Jetzt gehören ja inzwischen zum Corona-Diskurs natürlich auch die Querdenker und die Verschwörungstheoretiker in Sachen Corona. Sind Sie da auf Bücher gestoßen, die diese Positionen unterstützen?
Ja, jede Menge gibt es da. Vielleicht so halb nur Querdenker, natürlich von Sucharit Bhakti und Karina Reis, der Corona-Fehlalarm. Die möchten beweisen, Corona ist eigentlich nur eine harmlose Grippe. Sie tun das, indem sie uns wirklich in diesem Buch mit Zahlen und Berechnungen erschlagen. Das ist für Laien nicht zu durchschauen, was sie da alles durchrechnen. Aber man kann sich den Tonfall angucken dieses Buches. Unglaublich viele Ausrufezeichen, viele Unterstellungen, viel Kollegenschelte. Am Ende versteigen sie sich zu der Behauptung, wir erleben hier gerade den Umbau dieses Landes in eine Diktatur à la China. Das schmeckt dann schon ziemlich nach Querdenker. Dann tut sich der Kopp-Verlag sehr heraus mit rechten Büchern, die dann die Grippe-Idee vermischen mit ganz viel Ausländerfeindlichkeit, Volksfrontdenken. Ich habe da auch bemüht, mich an Rezensionsexemplare zu kommen. Das gibt es bei dem Verlag gar nicht. Die haben nicht mal eine Presseansprechperson. Da schreibt man Anfragen, die landen im Nichts. Also die Zusammenarbeit mit dem Journalismus gleich null.
Wenn wir jetzt in eine andere Richtung schauen, viele wollen ja jetzt auch wissen, wie verhalte ich mich selbst richtig, wie verhalten wir uns als Gesellschaft richtig angesichts so einer gesundheitlichen Bedrohung? Welche Bücher helfen einem da weiter, wenn man darüber nachdenkt?
Ja, ich finde, es gibt ein sehr interessantes, schmales Büchlein von Andreas Brenner, Philosophieprofessor, das heißt Corona-Ethik. Und da widmet er sich ganz detailliert all diesen medizinethischen Fragen, die jetzt auftauchen. Wer kommt ans Beatmungsgerät, wer nicht, wie wählt man das eigentlich aus? Er zeigt auch sehr genau auf, wo überall ethische Grenzüberschreitungen drohen, aber eben ohne Erregung, ohne wüste Anklagen, sondern eben aus der Haltung, es muss auch in der Krise möglich sein, zu differenzieren und Fragen zu stellen. Und ich glaube, das trifft ganz gut den Nerv dieser Tage gerade. Dann gibt es Bücher, die das Gesundheitssystem insgesamt jetzt auf den Prüfstand stellen. Der verlorene Patient zum Beispiel, ein ganz eindringlich geschriebenes Buch eines Arztes, der erzählt, was die Durchökonomisierung des Gesundheitswesens auch vor Corona schon angerichtet hat und wie das Personal im Krankenhaus auch vor Corona schon über jedes Limit hinaus beansprucht worden ist.
Zu Corona gehört ja auch die so eine grundsätzliche Suche jetzt, in die viele Menschen geraten sind mit dieser ungewohnten Situation, in der wir leben, viel allein sein, zum Teil viel auf sich selbst zurückgeworfen sein. Da kommt vielleicht für manche die Religion ins Spiel. Es wurde jetzt schon beklagt im Feuilleton, dass die Kirchen die Religion doch recht wenig jetzt von sich hören lassen in dieser Situation. Wie sieht das bei den Büchern aus? Gibt es da Bücher, die da aus dieser Richtung uns beizustehen versuchen?
Erstaunlich wenig, finde ich. Da sieht es wirklich mau aus. Der unermüdliche Anselm Grün hat gleich zwei Bücher vorgelegt. Die wandern so auf der Grenzlinie zwischen Hoffnung machen, Mut zur Innerlichkeit und zum Rückzug. Aber auch durchaus ein ernsthafter Blick auf so tiefer liegende Nöte der Welt. Was ist in den Flüchtlingslagern los? Wie spielt das alles mit der Klimaerhitzung zusammen? Auch die jüngste päpstliche Enzyklika ist ja als Buch erschienen und bettet auch die Corona-Krise ein in eine ziemlich saftige Neoliberalismus-Kritik. Aber viel mehr habe ich da schon nicht gefunden. Dann gibt es natürlich noch, ich weiß nicht, ob er froh ist, wenn man ihn dazu sortiert, den quasi religiösen Matthias Hawkes. Der hat ja seinen viral gegangenen Essay »Die Welt nach Corona« jetzt zu einem Buch ausgeweitet und unterbreitet da eine unglaublich optimistische Zukunftsvision. Die Krise wird uns läutern, wir finden zu einem neuen globalen Wir-Gefühl, wir werden wertebasiert und solidarisch leben. Die Frage, warum wir in dieses Paradies nicht längst eingetreten sind, die untersucht er überhaupt nicht in seinem Buch. Wenn man es mit Mark Twain sagen will, der hat da ein anderes Buch mit gemeint. Ich finde, das hat schon viel von gedrucktem Chloroform an sich.
Jetzt finde ich ja lustig, dass Sie den Zukunftsforscher Matthias Hawkes jetzt hier unter die religiösen Autoren einsortieren. Sie haben vorhin schon gesagt, das Wuhan Diary war für Sie ein herausragendes Buch unter den Corona-Büchern. Gibt es andere Bücher, die sich mit diesem Thema befassen, die Sie jetzt besonders beeindruckt haben, die Sie uns besonders empfehlen möchten?
Wir haben so viel noch gar nicht erwähnt, was mir auch ein bisschen leid tut. Es gibt natürlich wissenschaftliche Seuchenbücher. Es gibt etliche Bücher, die sich mit dem Wirtschaftsthema auseinandersetzen. Ich muss sagen, so richtig neue Perspektiven gewinnen die meisten Bücher der Krise nicht ab, weil einfach der Abstand fehlt. Und das zeigt mal wieder, wer ein gutes Buch schreiben will, der braucht ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Und das ist auch beruhigend, finde ich. Ein bisschen altmodisch, aber es ist auch beruhigend, dass auch ein grassierendes Virus an so einer ehernen Wahrheit nichts ändert. Meine Highlights sind ehrlich gesagt zwei ziemlich düstere Bücher. Ich fand großartig von dem Humanökologen Andreas Malm das Buch Klima X, in dem er sehr klar und auch brutal herausarbeitet, die Corona-Krise ist die logische Folge der totalen Naturzerstörung. Also wenn die Wildnis keine Rückzugsräume mehr hat, dann kommen die kümmerlichen Reste der Wildnis auf Tuchfühlung in Form von Zoonosen. Und da wird Corona überhaupt nicht die letzte Pandemie dieser Art sein. Und dann ein zweites und noch größeres Highlight von dem zuverlässig klugen Kulturkritiker Georg Seeslen, das heißt Corona-Kontrolle. Der erteilt da den Hoffnungen à la Matthias Hawkes eine entschiedene Absage. Und vor allen Dingen ist das Buch voll von ganz, ganz schönen, so feinen Detailanalysen. Allein was der seitenweise darüber sich Gedanken macht, warum Menschen diese Aversion gegen die Masken haben. Die Maske, die an den Tod erinnert natürlich, die aussieht, als wollten wir einen Makel verbergen, als würden wir öffentlich entwürdigt oder die uns das Prekäre unseres Atemholens fühlen lässt, wie fragil unser Leben ist, wenn nicht der nächste Atemzug immer wieder gelingt. Das ist schon große Klasse.
Das Buch von Georg Seeslen, Corona-Kontrolle, außerdem sehr empfohlen von Susanne Billig, Andreas Malm. Klima X war da der Titel und ich stehe hier und staune. Erstens, wie viele Bücher es doch sind und wie viel Sie sich anschauen konnten für diesen Flug durch die Corona-Bücher dieses Jahres. Ganz herzlichen Dank dafür an Susanne Billig.
Straßenkritik.
Mein Name ist Peter Dorn, ich wohne in Pfaffenhofen und ich bin seit 10 Jahren pensioniert. Ich war Lehrer für Deutsch und Religion. Und ich bin bei einem Literaturkreis dabei. Dieser Literaturkreis hat die Aufgabe bekommen, ein Buch von Goethe zu lesen, und zwar Hermann und Dorothea. Da geht es um eine Liebesgeschichte zwischen diesem Hermann, der ist Wirtshaussohn, und einer Flüchtlingsfrau. Das Werk spielt um 1800 rum. Das ist in Reimen geschrieben. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man den laut liest, dann hat er schon seine Wirkung. Der Goethe ist natürlich einer, der über eine großartige Sprache verfügt. Und jemand, der Freude hat an der deutschen Sprache, an den vielgestaltigen Ausdrücken, dem würde ich es empfehlen.